meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock.
So rappte Sido vor 21 Jahren in seinem Track Mein Block. Es geht ums Märkische Viertel in Reinickendorf. Da kommt er her. Er erzählt in dem Text über Gewalt, Drogenprobleme und tristen Hochhausalltag. Was ist da dran? Ich will mehr über den Bezirk wissen und begebe mich auf die Suche nach den vielen Facetten von Reinickendorf. Mein Name ist Jola Jordans und in dieser Folge erfahre ich mehr über das arabische Café, bekomme eine Tour durchs Märkische Viertel von Streetworker Murat, klopfe an beim Radioprojekt House of Queers und Valentin Petri, der Tagesspiegel-Bezirksreporter für Reinickendorf, erzählt mir von Alltagsheldinnen.
Berlin mit Kind und Kegel. Kiez und Kids. Der Flux FM Familienpodcast für Berlin. Edition Reinickendorf.
In der letzten Folge, da war mein Kollege Matti Geier am Mikrofon und hat sich auch schon mal erste Eindrücke machen können über Reinickendorf. Und jetzt ist er gerade bei mir und kann mir mal ganz kurz erzählen, Matti, was wusstest du denn vorher über Reinickendorf und was hast du Neues gelernt?
Also ich kannte vorher eher so Tegel und durch meine Recherche war ich auch im Märkischen Viertel das erste Mal und war positiv überrascht. Also ich hatte mir das ganz anders vorgestellt. Das ist ja schon sehr grün da gewesen, auch dann so Richtung Lübars, dann wird es richtig ländlich. Also das fand ich toll. Und ich habe gelernt, dass Reinickendorf eine der besten Schulen Deutschlands hat.
Oh, okay. Das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Also ich bin auch sehr gespannt, was ich jetzt alles Neues über Reinickendorf lernen werde, denn so viel weiß ich auch noch gar nicht darüber. Deswegen schauen wir mal, wo es mich so hin verschlägt. Dann danke dir, Matti, jetzt erstmal. Die Tagesspiegel-Bezirksnewsletter, die liefern Tipps und Infos für jeden Bezirk. Was für spannende Projekte stehen dort an? Welche Veranstaltungen gibt's? Und welche Themen sorgen gerade auch für Diskussionsstoff? Valentin Petri ist Reinickendorf-Reporter, kennt dort jede Ecke und startet mit mir meine Tour. Du schreibst ja über Reinickendorf. Also du bist da jetzt schon eine Weile unterwegs, hast über viele Themen berichtet. Gibt's irgendwas, wo du sagst, das ist dir besonders aufgefallen in Reinickendorf oder das gefällt dir an Reinickendorf?
Reinickendorf ist ein super vielfältiger Bezirk. Ich glaube, das würde wahrscheinlich jeder meiner Kolleginnen und Kollegen sagen, dass ihr Bezirk sehr vielfältig ist. Gleichzeitig natürlich ein Bezirk, der auch einfach groß ist. Also der beginnt nördlich vom Wedding. Da sieht es auch fast noch so aus wie im Wedding. Das ist sehr vielfältig da. Da fährt auch noch die U-Bahn hin. Da gibt's alte Berliner Eckkneipen neben den Dönerläden und Shisha-Bars. Und dann fährt man ein bisschen weiter raus. Dann ist man in Tegel, ein alter Industriestadtteil, wo auch immer mehr Familien hinziehen, wo jetzt auch irgendwelche Familiencafés öffnen. Und dann kommt der Wald, der Tegeler Forst, daneben dann der Tegeler See und dahinter ist auch noch Berlin. Also was ich dachte, was früher vielleicht schon Brandenburg ist, da geht es dann weiter mit Heiligensee. Konrad Zür liegt sehr schön an der Havel direkt auch. Man sieht nach Brandenburg, aber es ist eben immer noch Berlin. Und da gibt es dann auch schon so typisch Brandenburger Probleme. Zum Beispiel, wann kommt der Mobilfunknast? Wenn ich manchmal Telefonate führe und dann selber unterwegs bin im Forst zwischen Tegel und Heiligensee oder umgekehrt mit Leuten spreche, die da gerade mit dem Auto unterwegs sind, denn in Reinickendorf fährt man doch ab und zu nochmal Auto, dann passiert relativ häufig, dass das Gespräch abbricht, weil einfach der Mobilfunkempfang weg ist. Und das sind so Probleme, von denen kriegt man vielleicht, wenn man in Mitte in Berlin wohnt, nicht so viel mit.
Du schreibst aber auch wirklich über verschiedenste Themen. Also auch immer mal wieder gibt's da ja dann Angebote für Familien oder Kinder, über die du schreibst. Hast du denn irgendwas im Kopf, was dir gerade einfällt oder irgendwelche versteckten Ecken oder Geheimtipps, was man vielleicht nicht so kennt in Reinickendorf?
Also ich stelle jedes Mal wieder fest, dass diese Stadtteilzentren, die es in ganz vielen anderen Berliner Kiezen auch gibt oder auch diese Familienzentren oder Quartiersmanagement, dass die total viele wertvolle Angebote machen, um auch so ein bisschen die Nachbarschaft zusammenzubringen. Da ist ja auch viel Fluktuation drin in Berlin. Viele Leute ziehen hin, manche ziehen auch weg. Gut, in Reinickendorf gibt es auch viele Alteingesessene, die wirklich schon Jahrzehnte da wohnen. Und insofern finde ich immer, was gerade so Familienangebote auch geht, die Stadtteilzentren, eine gute Station oder auch die Jugendzentren. Da habe ich in letzter Zeit viel zu gemacht. Besonders beeindruckend fand ich zum Beispiel letztes Jahr, da habe ich über ein Jugendzentrum berichtet, die im Märkischen Viertel, also eine Großsiedlung mit 40.000 Einwohnern, nicht unbedingt finanziell leicht gebettet. Da gibt es viele Probleme, wie das eben ist, wenn viele Menschen zusammenleben, aber auch eben viele Menschen oder Familien, die wenig Geld haben. Und diese Jugendlichen, die haben ein Jugendfestival gegen Intoleranz organisiert. Und da war dann auch Paula Hartmann da und so weiter, also auch richtig Promis. Und dann das auch noch in einem Außenbezirk, wo viele, die jetzt Berlin nur besuchen oder hinziehen, überhaupt nicht wissen, wo das überhaupt liegt, dass dann auch so wertvolle Kulturangebote mit Jugendlichen oder von Jugendlichen auch geschafft werden, das hat mich total beeindruckt.
Hast du denn irgend so ein Thema aus Reinickendorf, das dir so ganz besonders im Kopf geblieben ist?
Also ich war mit einem Kollegen vor der Bundestagswahl in Reinickendorf unterwegs, weil wir festgestellt hatten, dass der Wahlkreis Reinickendorf bis zur letzten Bundestagswahl der Wahlkreis in Deutschland war, der am nächsten am Gesamtergebnis dran war. Also kein Wahlkreis in Deutschland hatte in den letzten Jahren so verlässlich durchschnittlich gewählt wie Reinickendorf. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, warum ist das so? Sind rausgefahren und haben mit einem Wirt da aus der Gegend an der Grenze zum Wedding gesprochen, mit einem Pfarrer aus Frohnau. Das ist eher so ein sehr bürgerlicher, gut situierter Kiez, wo man auch noch regelmäßig in die Kirche geht. Und so. Und mit einer Friseurin aus dem Märkischen Viertel, die auch sehr frustriert war, auch sehr stark schon AfD-Sprech verwendet hat. Und dann noch mit einer Sozialarbeiterin aus einer Hochhaussiedlung im Süden von Tegel. Das ist mir sehr im Kopf geblieben, weil da habe ich auch nochmal gesehen, wie vielfältig dieser Bezirk ist und wie sehr man auch diese kleinen Geschichten, diesen Frust der Friseurin, wie man da die großen Probleme, die wir in unserem Land haben, daran erzählen können. Oder auch der Kneipenwirt, der so ein bisschen der soziale Anker da im Kiez ist, der den Obdachlosen hilft, der regelmäßig Veranstaltungen für Kinder macht und der vor über einem Jahr seine Kultkneipe, die er da 30 Jahre geführt hat, schließen musste, weil da jetzt eine Shisha-Bar aufgemacht hat. Das wird natürlich von vielen Leuten, gerade alteingesessen, als Problem wahrgenommen, so ein Wandel. Aber natürlich gehört auf der anderen Seite ein Wandel auch zu so einer Stadt wie Berlin dazu. Und dass man dann solche Geschichten am Erleben von einzelnen Menschen erzählen kann, das hat mich tatsächlich auch nochmal nachhaltig beeindruckt vor der Bundestagswahl jetzt. Und kleiner Spoiler, diesmal hat Reinickendorf nicht so gewählt wie Deutschland. Da gab es durchaus einige größere Abweichungen.
Mhm. Gerade in einem Bezirk wie Reinickendorf, wo wirklich so viele Menschen aufeinandertreffen, ist es, glaube ich, sehr spannend, da so Einblicke zu bekommen, oder?
Wir hatten ja auch gerade darüber gesprochen, was mich auch nachhaltig beeindruckt hat. Als ich aus dem Weihnachtsurlaub kam, dann relativ schnell die Silvester-Nachberichterstattung an, weil Silvester ja immer, da passiert ja viel in Berlin, auch in Reinickendorf. Und da war es dann so, dass ein siebenjähriger Junge in einer Großsiedlung im Süden Tegels von einer Kugelbombe schwer verletzt wurde. Und ich bin dann auch mit einem Kollegen wieder raus in den Kiez da und habe mit den Leuten da gesprochen und unter anderem auch mit dieser Sozialarbeiterin oder Kiezmutter, muss man eigentlich eher sagen, die schon seit 30 Jahren da wohnt, selber aus Syrien kommt, aber diesen Kiez so ein bisschen zusammenhält da und jetzt geschaut hat nach diesen schlimmen Vorfällen an Silvester, dass die Nachbarschaft beisammen bleibt, auch auf der einen Seite auch Verständnis gezeigt hat, fast dafür, dass gewisse Unfälle passieren, denn zumindest das ist das, wie die Nachbarschaft es dargestellt hat, dass diese Kugelbombe wo ein Unfall war, es ist mir jedenfalls noch kein neuer Stand bekannt. Und das zu sehen, wie sie versucht, einen Kiez, der es wirklich schwer hat, wo viele Leute wohnen, die jetzt gerade mit steigenden Lebensmittelpreisen noch mal heftig zu kämpfen haben, wo jahrzehntelang nichts passiert ist, zumindest in der Wahrnehmung der Leute, die da wohnen. Und wo es auch immer wieder Konflikte gibt zwischen Leuten, die da schon seit den 70ern wohnen und Leuten, die seit kurzem erst dazugezogen sind. Und die so einen Kiez zusammenzuhalten und solche beeindruckenden Persönlichkeiten zu treffen, solche Alltagshelden im Grunde oder eine Alltagsheldin, wie in dem Fall, das beeindruckt mich eigentlich immer wieder, wenn ich unterwegs bin.
Den Newsletter von Valentin Petri bekommt ihr einmal die Woche. Immer mittwochs für Reinickendorf. Am besten online abonnieren. Und kleiner Teaser schon mal, auf das Jugendzentrum, das er angesprochen hat, da komme ich später nochmal drauf zurück. Wenn man über Jugendsozialarbeit in Reinickendorf spricht, kommt man an Murat nicht vorbei. Seit über 45 Jahren wohnt er im Märkischen Viertel. Er arbeitet als Streetworker bei Gangway e.V., ist an jeder Ecke bekannt und hat mir eine kleine Tour durch seinen Kiez gegeben. Zwischen schönen Einfamilienhäusern, Mountainbike-Plätzen, Hochhäusern, Spielplätzen und grünen Spazierpfaden hat er mich dann zum Dreh- und Angelpunkt für Alt und Jung gebracht, dem Skateplatz. Du hast mir ja jetzt auch erzählt, du lebst ja schon lange im Märkischen Viertel. Also du kennst dich hier ziemlich gut aus. Würdest also auch sagen, das Märkische Viertel ist auch dein Zuhause. Du bist hier gern.
Ja, definitiv kann ich das behaupten, dass hier meine Heimat ist. Seit 1977, 78 lebe ich hier, bin hierher gezogen mit meinen Eltern. Ja, lebe bis heute noch hier und kann sagen, dass das hier mein Zuhause ist und ich es hier einfach nur toll finde.
Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag hier aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Ach, das kann man sich ganz einfach vorstellen. Also wir sind ja ein Team, das sich ja dann montags immer zur Teamsitzung trifft, wo wir dann halt Aktuelles besprechen, welche Termine liegen an, was sind so gerade die Ereignisse, die uns beschäftigen. Und in dieser Teamsitzung reden wir darüber und entscheiden dann darüber, wie unser Alltag dann aussieht mit Rundgängen oder Netzwerktreffen. Also ist recht bunt gemischt und ist auch total vielfältig. Mhm. Also der Tag sieht eigentlich immer anders aus.
Du hast mir jetzt eben auch schon ganz viele Orte gezeigt. Es gibt Kindertreffen, dann gibt es Familientreffen. Also es gibt wirklich viel hier überall. Du meintest aber auch, für Jugendliche hapert es manchmal noch. Also da ist teilweise das Angebot zu wenig.
Ja, dadurch, dass ich ja hier schon seit 78 lebe, kann ich natürlich den Vergleich von damals zu heute ziehen. Also früher gab es für Jugendliche deutlich mehr an Jugendeinrichtungen, aber über die Jahrzehnte wurde ja in der Jugendförderung erheblich gestrichen und diese Auswirkungen sind bis heute spürbar, intensiv spürbar. Und was heißt das genau? Das Märkische Viertel ist ein sehr familienfreundliches und kinderfreundlicher Region. Das heißt, wir haben sehr viele Institutionen, die dementsprechend auch Angebote unterbreiten. Und wir hatten damals fast bis zu 8 bis 10 Jugendeinrichtungen. Heute haben wir nur noch 3 aktive Einrichtungen, 1 kommunale und 2 freie Träger. Und wenn wir mal schauen, dass wir eine Region sind mit knapp 40.000 Einwohnern, vielleicht sogar schon mehr, und davon knapp 10.000 Kinder und Jugendliche sind, ist es ja an der Hand leicht abzulesen, dass die Kapazitäten schnell erschöpft sind und wir dann diesbezüglich dann viele Jugendliche im öffentlichen Raum antreffen, an den Orten, die sie für sich beanspruchen. Ja, und unsere Aufgabe ist es, Jugendgruppen im öffentlichen Raum zu kontaktieren und dementsprechend gestalten und erarbeiten wir mit ihnen gemeinsam sozialpädagogische Angebote, die dann in ihrem Freizeitbereich dann zugutekommen. Und aus dieser Gruppenarbeit heraus entstehen dann aber nochmal individuelle Einzelfallarbeiten, Einzelfallbegleitung und das ja, beinhaltet Thematiken von Schulabschluss nachmachen, Stress zu Hause haben, Stress mit der Polizei, ich fühle mich hier nicht angenommen oder jugendspezifische Themen, Liebe, Freundschaft und wir letztendlich Jugendliche dort aufsuchen, wo die Gesellschaft manchmal gar nicht mehr hingucken möchte oder hingeht und wir sie dann so weit unterstützen, bis sie ihr Leben eigenverantwortlich in die Hand nehmen können, also ein selbstbestimmtes Leben dann auch führen können.
Und jetzt ist hier so ein großer Skatepark, an dem wir gerade sitzen, wo ihr auch immer ein Projekt habt.
Wir hatten eine entsprechende Skater- oder BMX-Szene-Community, die sich natürlich interessante Orte suchen, um ihren ja, Tricks nachgehen zu können. Und das war halt vom Fontanehaus. Die haben halt sehr große Stufen vor dem Gebäude und große Flächen, die sich total super angeboten haben, da ihre Tricks halt zu machen. Ne? Ist aber dann natürlich immer dieses Problem ein Störfaktor für das öffentliche Bild. Unter anderem seit dann aber auch die Behörden dort mit reingekommen sind, das auch als störend empfunden, dass es laut war und die mussten dort weg. Ja, das ist natürlich schwierig, wenn Jugendliche vertrieben werden, wenn sie was gefunden haben, wofür sie sich interessieren und auch dort verweilen wollen. Hat sich aber Stadt Berlin natürlich Gedanken gemacht, hat gesagt, es braucht eine Alternative. Und dann wurde halt durch die Initiative Stadtumbau West nachgedacht und geguckt und geschaut und man hat dann auch die Jugendliche mit ins Boot geholt. Und die Alternative ist entstanden, dass man halt abseits vom Märkischen Zentrum eine Fläche bebaut als Skatepark. Und da haben wir den ersten Kontakt 2014 zu einer Jugendgruppe aufgenommen. Da sind dann Ideen entstanden aus der Gruppe heraus, dass sie gerne einen eigenen Contest haben wollen, es aber selber nicht so auf die Reihe gekriegt haben. Und das haben wir dann halt hinterfragt, woran liegt es, was braucht ihr, was benötigt es. Und dann haben wir halt ganz einfach und ja, günstig gedacht. Ne? Also eine Soundbar, Musicbox, Stift und Zettel, eine kleine Jury. Dann haben sie halt alle ihre Kunststücke vorgeführt. Dann gab es halt ja, eine Bewertung dafür und einen Sieger. Das hat die total angefixt, sodass sie dann halt gesagt haben, okay, wir wollen da mehr machen. Ne? Und das ist halt über die Jahre gewachsen, dass es nach einem professionellen kommerziellen Charakter schon sehr nahe kommt, mit dem einzigen Unterschied, dass das hier alles kostenfrei ist.
Also es hört sich auf jeden Fall auch so an, hier passiert ja wirklich viel. Also vor 21 Jahren ist der Song rausgekommen von Sido, Mein Block und Trister Alltag. Das würdest du ja nicht so wahrnehmen, oder?
Ja, also Sido war ja unmittelbar mein Nachbar. Also das heißt, wo er seinen Karrierestart gemacht hat und seine Filmaufnahmen oder Dreharbeiten auf dem Hof getätigt hat. Ja, das sind Künstler. Der hat halt sein Sprungbrett genutzt, ne? Und als er dies dann auch geschafft hat, hat er ja damit ein Publikum erreicht, die ihn gefeiert haben. Ne? Er hat auch in den Medien stark durchgestartet. Er hat natürlich unter der Rubrik Kunst Sachen verkörpert, die nicht unbedingt immer der Realität entsprechen. Also in dem Haus habe ich selber gewohnt, da hat nicht im dritten die Prostituierte gewohnt und im sechsten der Dealer. Wir haben eine Vielzahl von Menschen, die hier leben und die haben auch ihre eigenen Lebensmodelle, sage ich jetzt mal. Aber das, was es für den Song brauchte, um dann halt so ja, erfolgreich zu sein, ist es nicht ganz und er ist auch halt nicht einer, der schon, so wie ich zum Beispiel, jahrelang hier lebt. Ne? Aber da muss man halt ein bisschen differenzieren. Für ihn war es halt für seinen Erfolg ein super Trittbrett. Kurz danach war er ja dann auch weg. Für mich ist es halt nur wichtig, das Einzige, was er da gelassen hat, war ein Image, ja, womit das Viertel selber zu kämpfen hat. Und dann frage ich mich halt, okay, wenn er so ein gutes Sprungbrett hatte, vielleicht wäre es cool gewesen, auf dem Bezirk etwas oder diesem Viertel etwas zurückzugeben.
Mhm. Und du hast es ja auch mitbekommen, wie sich das Märkische Viertel verändert hat. Ne? Also gibt es denn was, wo du sagst, das hat sich zum Positiven entwickelt oder auch was, wo du sagst, da muss sich noch was verändern, da wünschst du dir noch was?
Also ich muss ehrlich sein, das Märkische Viertel hat sich sich schon stark zum Positiven verändert. Ja, guck, man kann da auch kritisch drauf gucken. Klar gibt es noch Ecken, die sind verbesserungswürdig oder da kann man noch viel besser machen. Aber wenn ich es jetzt von damals betrachte, also 78 bin ich hingekommen, das ist ein Viertel, was sehr stark deutsch geprägt war. Meine Eltern sind ja als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Ich bin hier in Berlin geboren und mit 6 Jahren bin ich dann hier ins Märkische Viertel gekommen und habe dann meine ersten Kontakte geknüpft in der Schule. Und ja, da muss ich sagen, da habe ich die Quote aufrechnen. War immer der erste Ausländer, der in der Klasse war, der im öffentlichen Raum sichtbar war. Und zu damaliger Zeit hatten wir dann halt andere Jugendgruppen. Das waren dann mehr so die Skinhead-Szene oder Rocker-Gruppierungen, die hier ja im öffentlichen Raum sichtbar waren. Auch damals die Problemlagen, die hier waren, nicht schön. Aber die Gesebau hat es geschafft, mit den Institutionen, die hier verortet sind und auch noch dazugezogen sind, aus diesem Viertel ein Viertel zu machen, was ein positives Image erlangt hat. Ja, und was gehört dazu? Da muss man nicht immer nur Hilfe anbieten und gucken, wer sind hier die Schlimmen und wer braucht Hilfe und wen müssen wir hier gerade biegen. Sondern man hat geguckt, dass man die Wohnqualität verbessert. Man hat es geschafft, Mieten anzubieten, also Wohnraum für eine Miete, die bezahlbar sind. Und von daher ist es gut gelungen, dass hier eine gute Durchmischung sich entwickelt hat. In den 80er Jahren ist ein höherer Zuzug aus der Türkei, aus dem arabischen Raum oder wie auch immer hergekommen. Wir liegen immer noch bei über 50% Menschen deutscher Herkunft hier. Aber mittlerweile ist es so, dass wir heute knapp 120 Nationen haben, die hier leben. Und somit ist es dem Viertel gelungen, nicht nur ein gutes Image zu verleihen, sondern auch eine Vielfalt zu schaffen. Mit allen ihren Herausforderungen und positiven Ereignissen, die dazugehören. Was ich halt schade finde, ist, dass in den letzten 30, 40 Jahren im Bereich der Jugendförderung ganz viel Geld gestrichen worden ist und somit auch die Angebote sich verringert haben. Und die Angebote sind ja nicht nur, dass man schaut, was können sie in der Freizeit machen. Da sind Jugendliche kreativ genug, die wissen schon, was sie machen. Und wenn es nichts gibt, dann nutzen sie halt den öffentlichen Raum. Aber es hat natürlich auch den Nachteil gebracht, dass wir weniger Möglichkeiten hatten, spezifische Angebote zu gestalten, die den Bereich Bildung, eigenständiges, selbstbestimmtes Leben. Es gibt unter anderem uns, die hier auf der Straße mit den Jugendlichen arbeiten. Uns gibt es seit 1990. Wir erreichen Jugendliche, die nicht erreicht werden können, weil sie nicht wollen oder aus welchen anderen Gründen auch immer. Oder weil es halt einfach zu wenig Einrichtungen gibt, die nochmal jugendspezifische Angebote unterbreiten können. Und da braucht es einfach mehr. Und wenn wir uns jetzt die politische Lage angucken, wir reden von Inflation, wir reden von Krisen, von Kriegen. Und wir jetzt schauen müssen, okay, wo sollen die Gelder hinfließen? Wird auch an dieser Stelle leider Gottes wieder der rote Stift in der sozialen Arbeit angesetzt, der nicht nur Jugendliche, sondern Kindern auch betrifft oder andere Menschen. Aber man darf nicht vergessen, die Gesellschaft hebt sehr hohe Ansprüche an die Jugend, ne, um einen Platz in der Gesellschaft zu finden, unter einem und unter anderem auch seinen Beitrag zu leisten. Es ist das so, dass wir ein Bildungssystem haben, durch den ganz viele Jugendliche durchs Raster durchfallen, die dann aber auf dem zweiten, dritten, vierten Bildungsweg natürlich noch die Möglichkeit haben, Qualifikation zu erreichen, um dann Berufe zu erlernen oder Tätigkeiten zu machen, die sie sich wünschen. Aber diese Wege sind einfach schwieriger, weil es unter anderem dann entweder an Kontinuität fehlt oder dass dann die Bedingungen, Qualifikationen nachzuholen, sehr, sehr auf Selbstbildung, das heißt also sich eigenes Wissen selbst aneignen müssen. Und vor allen Dingen die Möglichkeiten, die es gibt, die sind schon für mich als Sozialarbeiter, der professionelle Fachkraft ist, schon sehr undurchsichtig. Und von daher müssen wir auch schauen, dass wir im Bildungssystem Zugänge schaffen und dass wir für alle Kinder und Jugendlichen dieselben Grundvoraussetzungen schaffen. Aber auch, dass die Qualität der Bildung angepasst werden muss, auch wenn es individuell sein muss. Und somit dann auch den Weg gehen können, der für sie annehmbar ist und auch toll ist, aber auch für die Gesellschaft dann zum Vorteil.
Mhm. Aber erstmal sehr schön auf jeden Fall, dass ihr mit Gangway hier auch so tolle Arbeit leistet. Also das ist Danke. Wirklich sehr schön zu hören. Ich habe jetzt mit Murat gesprochen. Wir versuchen jetzt nochmal die letzten Sonnenstrahlen hier abzugreifen. Aber danke für die schöne Tour durchs Märkische Viertel.
Ja, sehr gerne. Und ich habe zu danken, dass du vorbeigekommen bist.
Gewandert und die Sonne genossen. Also erstmal ein kleines Päuschen an der S-Bahn-Station Wittenau. Da gibt's für mich das seit langem leckerste Halloumi-Sandwich mit Minze und Granatapfelsoße. Gestärkt mache ich mich dann auf zum Jugendzentrum COMX. 1976 eröffnet, ist es seit fast 50 Jahren eine der wichtigsten Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche. Das Haus und der Außenbereich sind riesig. Nachdem ich dort etwas herumgeirrt bin, lande ich dann bei ihrem Radio- und Tonstudio.
Ich wurde jetzt hier im ComX im Jugendzentrum schon ein bisschen rumgeführt und bei mir ist jetzt Burak. Du hast hier auch mal das als Jugendlicher, so wie ich das verstanden habe, in Anspruch genommen, aber arbeitest jetzt hier.
Genau. Ich bin damals hergekommen als Jugendlicher und man hat mir erzählt, oh, hier im ComX gibt es ein Musikstudio, da kann man Mucke machen. Dachte ich mir, okay, geil, ich mache ja, in der Zeit habe ich auch privat gut Mucke gemacht, viel Mucke gemacht. Dachte mir so, okay, ey, Studio hört schon mal cool an, komm ich mal hin. Und dann wurde ich ein bisschen enttäuscht, weil halt wirklich stand nur ein Tisch mit so einem ganz alten PC-Rechner und so 10-Euro-Mikrofon. Und dachte ich mir so, okay, wow, das ist jetzt nicht so das tolle Studio und so, aber ja, okay, da war man halt hier gewesen, hat man auch Jugendliche kennengelernt und die dann auch Musik gemacht haben.
Und jetzt sieht es hier aber ganz schön anders aus, ne? Also, wenn du mir hier so eine kleine Führung geben würdest, was gibt's hier alles denn?
Also, bei mir war es so gewesen, dass dann der alte Chef gesagt hat, ey, Burak, du kennst dich ja hier voll gut mit Technik aus und sowas, hast du nicht mal Bock, als Honorarkraft hier zu arbeiten und ein bisschen das Studio aufzubauen? Habe ich mir gesagt, ey, ja, voll gerne, mach ich. Und dann habe ich halt ein paar Stunden in der Woche gearbeitet. Und habe dann langsam mit Geldern, die dann zur Verfügung standen, ein paar Sachen aufgebaut, neues Mikrofon geholt, neue Boxen geholt. Und es ging dann immer so weiter, bis wir dann irgendwie so ein, von der Telekom, so eine Initiative, da haben wir halt mitgemacht und haben dann einen Song geschrieben zusammen und aufgenommen und haben dann auch den ersten Platz gemacht.
Herzlichen Glückwunsch.
Thank you. Und haben dann ein sehr hohes Preisgeld bekommen. Das war eigentlich der Startschuss. Da haben wir gesagt, okay, ey, mit dem Geld, was wir jetzt gewonnen haben, bauen wir das Studio super auf, so gut wie möglich, wie es geht. Und dann haben wir angefangen, hier die zwei Kabinen zu bauen. Also auf meiner linken Seite ist dann die Aufnahmekabine. Auf der rechten Seite halt die Bearbeitungsbusage, also wo dann wirklich Beats gemacht werden und die Songs bearbeitet werden.
Und jetzt können die Kids quasi hier vorbeikommen und sich austoben und du unterstützt.
Zum Teil ich und Selim, der Kollege, der unterstützt dann auch. Er macht mit den Jugendlichen auch, schreibt mit den Texten, aber kann er auch gleich mal selber erzählen. Ich bin dann halt dafür da, für die Jugendlichen, wenn sie jetzt irgendwas aufnehmen wollen oder wenn sie lernen wollen, wie man Beats macht, von A bis Z, also das ganze Verfahren von vorne bis zum Endprodukt, könnt ihr eigentlich alles lernen.
Und jetzt hast du gerade schon Selim erwähnt, also du arbeitest auch hier für ComX.
In der Art, ja. Also ich bin Selim, ich bin Rapper. Und wir haben mit meinem Label Global Origins eine Kooperation hier mit dem ComX und im Rahmen der Kooperation bin ich dreimal die Woche hier und schreibe mit den Jugendlichen Texte, bringe ihnen das Rappen bei, Songwriting bei und wir machen die auch fit für die Bühne. Also wir haben ja öfter hier Feste oder auch in Reinickendorf im Umkreis gibt es immer mal Feste und wenn die dann so weit sind, dass sie sagen, sie möchten gerne auf die Bühne gehen, dann machen wir auch Bühnentraining. Wie hält man das Mikrofon? Was ist wichtig bei der Performance und so weiter und so fort? Und darüber hinaus haben wir mit dem Label und mit dem ComX auch ein Projekt, mit dem wir die Gemeinschaftsunterkünfte in Reinickendorf unterstützen. Das heißt, wir gehen in die Unterkünfte und machen dort mit den geflüchteten Jugendlichen und Kindern Musik und es geht so um Integration, Sprachmittlung durch Hip-Hop. Ja. Und dann ist auch Ziel, die eben ins ComX zu bringen.
Und wie alt sind die Kids so, die so hier hinkommen?
Von 10 bis 16, 17 und sonst der Jugendbereich hier ist ab 12. 12 okay. bis 21.
Ja. Und hast du schon mal gehört, dass auch so, nachdem ihr hier eure Projekte gemacht habt, jemand danach auch weiter Musik gemacht hat?
Also ja, auf jeden Fall. Also wir haben hier ein paar, die sind sehr motiviert und auch die dann nicht nur sagen, sie wollen Songwriting und Rappen lernen, sondern die dann auch zu Burak gehen und Beats machen lernen wollen, die an der Performance fallen, die dann, wir können hier auch Gesangsunterricht geben und Klavier, die dann auch die Sachen in Anspruch nehmen. Also es gibt wirklich einige, die dann da sehr motiviert sind und dann auch über einen Workshop hinaus sagen, sie wollen weitermachen.
Und was gefällt dir so besonders an der Arbeit mit den Jugendlichen?
Also ich finde einmal, es ist einfach immer, klar manchmal gibt es Probleme, aber an sich ist es immer eine richtig schöne Stimmung und auch, ich finde es immer, für mich ist es immer krass, die Entwicklung zu sehen, weil manchmal haben wir welche, die sitzen da, die sitzen vorne, die kommen immer nur rein, die setzen sich in die Ecke und sind ganz schüchtern und die sagen nie ein Wort und dann manchmal über Songwriting, dann kriegen wir die ins Studio, dann erzählen die auch ein bisschen von sich in den Songs, erzählen oft halt, was sie belastet, was sie beschäftigt und du merkst, die wachsen immer mehr, die werden erstmal immer besser, die merken, boah, ich kann was so und ich kriege da gutes Feedback für. Und dann gehen die auf die Bühne, dann auf einmal kommen die hier rein, kommen vorne rein, sagen, hey, hallo, wie geht's? So, und die, so diese Entwicklung zu sehen, einmal wie die besser werden, aber auch so persönlich, wie die sich weiterentwickeln und merken, ich kann was so und ich bin gut in was und ich krieg positives Feedback. Das ist einfach so das Schönste zu sehen.
Ja, dann danke euch beiden erstmal. Und jetzt gucke ich mir nochmal hier das Radioprojekt an.
Im Nachbarraum erwarten mich dann Mark und Ken. Sie sind für das Radio verantwortlich. Das gibt es im Comix nämlich auch.
Du hast mich jetzt hier erstmal in diesen großen Raum geführt, wo es wirklich eigentlich aussieht wie schon bei einem professionellen Radio. Also ich sehe ganz viele Mikros. Du musst mir jetzt erstmal ein bisschen was zu diesem Radioprojekt, was es hier bei Comix gibt, erzählen.
Das Radio haben wir gegründet im Jahr 2009, 2010. Und zwar eine Situation, wo ich mit dem damaligen Leiter im Büro saß und wir irgendwie so ein bisschen Brainstorming gemacht haben. Was können wir in der Jugendeinrichtung noch machen? Und dann kamen wir auf die verrückte Idee, wir könnten ja mal ein Radio machen. Dann haben wir angefangen zu recherchieren und wir haben in Berlin damals keins gefunden, also nicht aus dem Jugendclub und auch, glaube ich, deutschlandweit keins gefunden. Da waren wir irgendwie Vorreiter. Haben überlegt, wie können wir das machen? Sind wir eine kommunale Jugendeinrichtung, die oft auch noch besser ausgestattet ist als jemand vom freien Träger, wussten aber, das kriegen wir finanziell nicht hin und haben uns dann bei der Ich-kann-was-Initiative beworben von der Telekom, das ist eine Stiftung, wo man Projekte einreichen kann, in der Hoffnung, man gewinnt irgendwas. Wir haben irgendwann einen Anruf bekommen, Monate später, wo es hieß, herzlichen Glückwunsch. Sie haben die Fördersumme XY, ohne die Summe zu nennen, haben Sie gewonnen. Auf unsere Nachfragen dann, ja, wie viel ist es da? Nee, Sie müssen warten, bis der Brief kommt. Der Brief kam und da stand tatsächlich drin, herzlichen Glückwunsch, wir haben 10.000 Euro.
Wow.
Wahnsinn. Das ist für eine Jugendeinrichtung unglaublich viel Geld. Also ohne zu gucken, aus welchem Topf man was nehmen muss. Wir haben also diese 10.000 Euro bekommen und haben dann aber kämpfen müssen, das Radio tatsächlich zum Laufen zu kriegen, weil es gab von politischer Seite Bedenken. Also A, erstmal, Jugendliche sagen live was im Radio oder Kinder. Oh Gott, was könnten die sagen? Vergleich Schülerzeitung, liegt man vor, das wird korrigiert, wird was gestrichen. Im Radio ist das nicht möglich. Wir mussten wirklich Überzeugungsarbeit leisten, haben das aber geschafft, dass wir gesagt haben, wir machen hier mit Jugendlichen Radio, ohne dass wir einen roten Knopf haben, wo man drücken kann und dann, ne? In der ganzen Folge, in den Jahren, war das auch nie notwendig. Das muss ich wirklich sagen, weil wir mit den Kids die Radiosendung gut vorbereitet haben, sie ins Boot geholt haben, anfangs mit Begleitung und jetzt wird es irgendwie spannend. Wenn die dann älter werden, kann mich so an Sprüche erinnern, Marc, geh jetzt mal raus, das machen wir alleine. Und das ist genau der Punkt, den wir eigentlich auch erreichen wollten, dass sie das alleine machen. Nicht nur was die Gestaltung von Radiosendungen angeht, sondern auch, wie sollen die Räume aussehen? Habt ihr Lust mitzumachen? Und Burak hast du ja gerade kennengelernt, damals Jugendlicher, mit dem bin ich auf die Leiter gestanden und wir haben hier die Wände gestrichen, wir haben die Heizkörper gestrichen. Ein Jugendlicher hat uns den Fußboden hier vorne verlegt, jetzt ist Teppich da. Der hat wirklich ein Wochenende geopfert und hat dann uns den Laminatboden gelegt.
Dann würde ich jetzt das Mikro tatsächlich mal übernehmen und weiter an Ken geben. Du kommst von House of Queers. Das ist eine Kooperation, die hier mit dem Comix stattfindet. Und du machst ein queeres Radioprogramm. Erstmal hallo und schön, dass wir auch heute sprechen können, weil für euch bin ich auch gekommen, weil ich habe davon erfahren und finde das eine super Sache. Willst du mir einmal das Projekt erklären?
Also das House of Queers ist in Juni 2023 gegründet und gefördert durch den Bezirksamt Reinickendorf und unsere Träger ist ein LSVD-Verband Queere Vielfalt. Und wir sind eigentlich so hier im Reinickendorf als Safer Space für queere junge Menschen. Das heißt so ab 12, das könnte auch manchmal ein bisschen jüngere sein, bis 27. Und als wir versucht am Anfang die ganze Reinickendorf kennenzulernen, sind wir hier zu Comix gekommen und die waren schon so mit dem Queer Pride Flag hier auf der Wand zu sehen, war richtig cool. Und die Menschen haben uns alle sehr gut so herzlich begrüßt und gesagt, komm mal hier rein, guck mal, was wir hier haben. Und es gab da auch schon so eine Gruppe von queer jungen Menschen.
Kurze Zwischenfrage, gibt es denn hier viele Angebote für queere Menschen in Reinickendorf?
Nein. es gab manchmal eine unregelmäßige, glaube ich, so Treff für Erwachsenen. Genau, aber wir sind den ersten so Jugendprogramm in Reinickendorf für queere Menschen. Ich weiß von einer kleinen Flintergruppe zum Beispiel, die existiert für, ist auch meistens so Erwachsenen. Das entsteht aus einer Linkspartei in Reinickendorf. Sonst nicht wirklich.
Gut, dass ihr dann hier ja einfach ein Angebot schafft, was vorher noch nicht da war. Und wie kamst du dazu, wenn ich das einmal fragen darf, dass du dich fürs Radio begeisterst?
Ja, ich habe eigentlich vor 15 Jahren meine Bachelor of Journalismus gemacht. Ich komme aus Kanada, habe auch ein paar Jahre freiberuflich gearbeitet und habe auch in anderen Radioprojekten und Podcastprojekten gearbeitet. Und von daher war ich sehr begeistert, als ich die Studio hier gesehen habe. Und finde es eine sehr entspannte Weise, die jungen Menschen sich zu empowern auch. weil wir schaffen so zusammen einen Raum, einige Themen zu besprechen, was vielleicht nicht so oft vorkommt, wenn man ja einfach quatschen in so einer chilligen Raum. Also hier gibt es so ein bisschen so eine Struktur. Es gibt auch natürlich Angst von den Jugendlichen, so was zu besprechen, live on air. Aber dann kommt so richtig coole und empowernde Sachen vor.
Ja, und ich muss sagen, ich bin total begeistert, weil es wirklich halt so aussieht wie bei uns im Studio. Also es ist eine wirkliche Radiotechnik. Ja, dann danke jetzt erstmal für den Einblick hier in eure Radiostation.
Sehr gerne.
Mit dem Rad geht's für mich weiter. 10 Minuten ab in die Rollberg-Siedlung. In eins der größten Hochhäuser Berlins. Entworfen vom Star-Architekt Hans Scharoun, der Baumeister der Berliner Philharmonie. 20 Stockwerke, rund 300 Balkone, 16 Wohnungen auf jeder Etage. Ich gehe ins Erdgeschoss vom Scharoun-Hochhaus. Dort finde ich eine Anlaufstelle für alle Generationen.
Ich bin hier heute zu Besuch in der Rollberg-Siedlung. Das ist ein Stadtteilzentrum, wo ich bin. Da dachte ich, muss ich nämlich unbedingt mal vorbeischauen. Denn ich glaube, hier wissen Sie ja ganz viel darüber, was die Menschen hier bewegt, was die Leute beschäftigt. Und daher treffe ich mich mit Bettina Jungmann. Sie leitet nämlich das Stadtteilzentrum und hat mich hier eben schon mal rumgeführt. Es gibt einen Raum, wo man Sport machen kann. Es gibt eine große Küche, wo auch das Kiez-Café stattfindet. Und ich freue mich jetzt mit dir zu sprechen, Bettina. Hallo.
Ja, hi, ich freue mich auch. Danke.
Für alle, die jetzt aber das Prinzip Stadtteilzentrum gar nicht so kennen, kannst du einmal erklären, was für eine Anlaufstelle seid ihr?
Wir sind eine Anlaufstelle für die Nachbarschaft und für die Umgebung. Bieten sozusagen Beratung, Begegnung und Bewegungsangebote an, gehen auf die Bedarfe der Nachbarn ein, auf die Themen, die hier bewegen und sind für die Menschen vor Ort da.
Mhm. Und wer kommt so bei euch hier vorbei? Also sind das alle Altersgruppen oder wer ist das so?
Alle Altersgruppen, von jung bis alt, von Baby bis Senior. Wirklich, beim Ü50-Treff kommen natürlich die 50- bis 80-Jährigen. Beim Deutschkurs mit Kinderbetreuung haben wir dann hier die Kleinen da und die Mamas und Papas dürfen dann ihre Deutschkenntnisse aufbessern.
Mhm. Was merkst du denn so? Du kriegst ja wahrscheinlich auch viel mit, was hier in der Nachbarschaft die Leute beschäftigt. Mit, ja, was für Wünschen kommen denn die Leute auch hier auf euch zu oder auch mit was für Angeboten könnt ihr hier euren Beitrag leisten in dem Bezirk?
Also das Thema Einsamkeit ist Thema, also auch gerade bei den älteren Nachbarn, Tatsache aber auch bei Jüngeren. Also ich hatte letztens eine Mama hier, die meinte, ihre Tochter sitzt nur noch im Zimmer und geht nicht raus und da ist vielleicht auch noch so Corona-Nachwirkung. Und wir gehen noch auf die Bedarfe ein, haben daher mit Kooperation mit der Volkshochschule Reinickendorf einen Deutschkurs mit Kinderbetreuung gestartet. Das ist ein Pilotprojekt und das ist letztes Jahr angelaufen im September und im November war schon klar, dass es einen zweiten Tag benötigt und den haben wir auch bekommen und können jetzt an zwei Tagen dieses Angebot setzen, was wirklich großartig ist und auch gut besucht wird.
Für junge Leute habt ihr ja auch spezielle Angebote, ne? Also gerade für Kinder auch.
Wir haben das Kids-Kino einmal im Monat, wir haben einen Kreativzirkel einmal die Woche, haben zu Ferienangebote im Zentrum, hatten jetzt erst zu Faschingstage mit Kids-Disco und Schminken und allem drum und dran, Basteleinheiten.
Ihr seid hier mitten im Hochhaus. Ich denke, da ist bestimmt auch Bedarf da, oder? Weil hier wohnen ja unglaublich viele Menschen auch auf engem Raum zusammen.
Absolut. Also in der Rollberg-Siedlung an sich leben ca. 6.000 Menschen und in den Hochhäusern sind davon noch sehr, sehr viele. Genau, und auch meistens mit großen Familien, kleinen Wohnungen, ja, Nachbarn, die dann hier runterkommen, ja, und sich dann Unterstützung holen. Und wir sind wirklich unmittelbare Anlaufstelle.
Was mich noch besonders interessiert hat, ich bin auch auf das Angebot gestoßen, ihr habt auch ein arabisches Café, das finde ich sehr spannend.
Da sind auch Nachbarinnen auf uns zugekommen und haben nachgefragt, ob sie sich treffen dürfen in unserem Café, ob das möglich ist, bringen dann auch die Kids meistens mit und wir haben hier vorne neben dem Café gleich eine Kinderspielecke eingerichtet, sodass ja das alles nah beieinander ist. Ja, daraus ist dann das arabische Café, arabische Treffen entstanden und mittlerweile sind es da auch schon manchmal an die 20 Frauen meistens, die da zusammenkommen und sich austauschen oder was kochen, gemeinsam essen, Zeit verbringen, auch mal außerhalb des Familienalltags.
Und wer jetzt sagt, er findet erstmal toll, was ihr hier mit dem Stadtteilzentrum macht, der kann sich auch als freiwillige Person bei euch melden, um hier zu helfen oder auch mit Ideen hier hinkommen, oder?
Wir haben Projekte und Angebote ausgeschrieben sozusagen, für die wir noch Ehrenamtliche benötigen oder die gerne unterstützen können. Es gab aber auch schon Personen, die sich gemeldet haben, ich würde gerne einen Schmuck-AG starten oder ich würde gerne, wir haben jetzt am Samstag auch immer einen Fotografiekurs von einem Fotografen, der samstags jetzt hier im Ehrenamt Fotokurs gibt und wirklich toll die Teilnehmer zusammenhält und voranbringt und daraus wird auch eine Ausstellung. Ja,
also bist du selber manchmal überrascht, was für Ideen da entstehen.
Ich bin total überrascht. Und er war eigentlich ursprünglich hier, um für eine Tischtennis-AG mit zu unterstützen. Und dann im Gespräch kam raus, dass er professioneller Fotograf ist und er findet unsere Einrichtung toll, unseren Ansatz und möchte den Nachbarn sein Wissen weitergeben und einfach, das war so toll.
Ja, schön. Wir sind dann auch bald am Ende, aber gibt's noch irgendwas, was du gerne noch mitgeben würdest den Leuten, was du einfach ja ganz besonders hier findest?
Ja, ein Stadtteilzentrum an sich ist eine wirklich wunderbare Möglichkeit, um Nachbarn zusammenzubringen, den Zusammenhalt zu stärken, ein Gefühl fürs Miteinander zu bekommen und ja, einfach Nachbarschaft gemeinsam zu leben.
Alle Infos zu meinen Stationen, die ich in Reinickendorf besuchen durfte, findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Mein Name ist Jola Jordans, das war's jetzt von mir. In der nächsten Folge von Kiez und Kids übernimmt dann mein Kollege Marius Legowski. Schön, dass ihr dieses Mal dabei wart.
Kiez und Kids, der FluxFM Familienpodcast für Berlin. Freundlich unterstützt von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.